Ich möchte heute Morgen über das Thema predigen, ein Stück vom Himmel. Ein Stück vom Himmel. Der ein oder andere erinnert sich bei dem Titel Ein Stück vom Himmel vielleicht an das Lied von Herbert Grönemeyer. Es war ein Hit im, glaube ich, letzten Jahr. Und er singt, dass wir doch eigentlich eine tolle Erde haben, aber wir Menschen uns es nicht leicht machen miteinander, mit dieser Erde. Und wir müssten doch alle etwas vernünftiger sein, damit wir das doch endlich hinbekommen. Mit dem großen Problem. Aber mal ganz ehrlich, reicht das? Reicht ein bisschen Vernunft, ein bisschen Gutmenschsein aus, um die gewaltigen Probleme auf dieser Erde irgendwie in den Griff zu bekommen? Wir haben eine massive Arbeitslosigkeit vor uns. Wir haben das Vertrauen in die Banken verloren. Und das sind nur die haupt- und vordringlichen Themen, die im Moment die Schlagzeilen beherrschen. Nebenher gibt es noch das Ozonloch, den Sozialabbau, den Klimawandel. Wobei ich sagen muss, dass Letzteres mir mit dem schönen Wetter doch ganz gut gefällt. Dazu kommen noch die persönlichen, privaten Probleme, die jeder Einzelne mit sich bringt. Beziehungsprobleme. Dinge, die man selber für sich gar nicht annehmen kann. Und da wünscht man sich doch eigentlich so ein Stück vom Himmel. Etwas, das nicht nur mit Vernunft zu erreichen ist. Man wünscht sich doch etwas Vollkommenes, etwas, was Hoffnung schafft in unserem Leben, oder? Etwas, das einem hilft. Und über dieses Stück vom Himmel möchte ich heute Morgen sprechen. Denn Jesus verspricht uns ein Stück vom Himmel. Und zwar in Johannes 14, die Verse 22 bis 27. Und ich möchte sie gerne vorlesen. Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte: Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der ganzen Welt? Jesus antwortete ihm: Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Für die Jünger ist das so ein bisschen eine böse Überraschung. Kurz bevor Jesus seine Macht ausspielt, bevor er endlich sich als Messias zeigen könnte, Anerkennung einfordern könnte, zieht er sich zurück. Er sagt sogar, dass er zurückgehen wird zu seinem Vater. Und das kann bei den Jüngern nur Kopfschütteln hervorrufen. Ja, vielleicht sogar ein Gefühl der Einsamkeit, des Verlassenswerdens. Denn jetzt stehen sie mit ihrem Problem wieder alleine, oder? Vor ihnen stand etwas Hoffnungsvolles. Und jetzt? Sollte das nun das Ende sein? Jesus, der merkt, dass bei den Jüngern etwas nicht Klick gemacht hat, der versucht ihnen zu erklären, dass er nicht auf diese Erde gekommen ist, um seine Macht zu demonstrieren, um zu richten, sondern er ist gekommen, um zu zeigen, dass er gekommen ist, um zu retten. Er will den Menschen die Liebe Gottes nahebringen, in den Menschen diese Liebe wecken. Und er wird seine Jünger nicht allein lassen. Jesus macht drei Zusagen. Das erste, was er zusagt, ist: Gott zieht um. Das ist das Erste, was er zusagt. Gott zieht um. Gott und Jesus, diese beiden möchten in den Menschen wohnen. In der Vorbereitung, als ich diesen Text gehabt habe, musste ich mich immer wieder an einen Satz erinnern, den ich gelesen hatte. Dort sagt ein kleines Mädchen zu der schwangeren Mutter: Du, wenn Gott in deinem Herzen wohnt und mein Bruder in deinem Bauch, dann können die beiden sich doch mal treffen. Jedes Mal musste ich an diesen Satz denken. Ich finde das immer so schön, wie Kinder das auf den Punkt bringen können. Jetzt gibt es aber allerdings eine Voraussetzung dafür, dass Gott umzieht. In Vers 24 sagt Jesus: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und der Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die Voraussetzung, dass Jesus zu uns kommt, dass Gott in uns wohnt, ist, dass ich Jesus liebe und ihm gehorche. Liebe und Gehorsam nennt Jesus hier als Voraussetzung. Das sind nun zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen, oder? Das ist doch eigentlich so, als würde ich zu meiner Frau sagen: Liebe Sabine, du liebst mich doch. Könntest du heute Mittag das Mittagessen kochen, dann die Küche aufräumen, mir danach ein Espresso an die Couch bringen? Und, ach, mir fällt dabei ein, das Auto ist ziemlich schmutzig, mittlerweile auch von außen. Du könntest eigentlich mal sauber machen, oder? Du liebst mich doch. Ich habe das die letzte Woche mal probiert. Und sie hat so reagiert, wie ich das erwartet habe. Sie hat mich nur etwas von der Seite, etwas eigenartig angeschaut. Und wahrscheinlich, wenn ich so weitergemacht hätte, hätte ich mir eigenartige Sprüche angehört. Warum? Klar, weil es klingt wie eine Erpressung. Das klingt nicht wie Liebe. Passen diese Dinge denn überhaupt zusammen? Ist das realistisch? Ist es denkbar, dass Liebe und Gehorsam zusammenpassen? Ich glaube, dass Jesus das hier auf die richtige Art und Weise zusammenbringt. Denn es geht nicht darum, dass ich etwas für ihn tue, damit er uns liebt, sondern weil wir ihn lieben. Echte Liebe, die sehnt sich danach, dem anderen zu zeigen, dass man ihn sie liebt, nicht nur das zu sagen. Jesus hat das auf dieser Erde vorgemacht. Gott macht das vor. Der schickt Jesus nicht mit einem goldenen Liebesbrief hier auf die Erde und sagt: Liebe Menschen, ich liebe euch. Und dann ist Jesus wieder weg. Nein, Jesus zeigt seine Liebe zu uns, indem er die größte Tat vollbringt, nämlich, dass er für uns ans Kreuz geht. Dass er eine größere Liebe kann niemand haben, sagt er, als das, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist die Liebe, die Gott beweist, nicht indem er irgendwas sagt, sondern indem er etwas tut. Er tut den Willen Gottes. Und das mutet Jesus uns und seinen Jüngern damals genauso zu, nämlich, dass wir ihn lieben und deswegen seine Gebote halten, nicht für seine Liebe, sondern wegen ihr. In solchen Menschen, die Jesus lieben, die tun, was er sagt, in denen will Gott wohnen. In da möchte Gott einziehen. Und dieser Satz, Gott zieht um, ist eigentlich eine großartige Provokation. Sowieso damals. Denn eigentlich war der Ort, wo Gott wohnt, damals der Tempel. Es gab keinen anderen Ort, wo Gott wohnte. Dass Gott jetzt umziehen will, ist eine Unmöglichkeit. Denn der Ort, wo Gott wohnte, der Tempel war das heilige Zentrum für alle die, die Gott suchten. Dort wurde gebetet, dort wurde musiziert, dort wurde geopfert. Und diesen Tempel, diesen Ort, den hatte sich Gott eigentlich ausgesucht. Im Alten Testament kann man das nachlesen. Der wurde extra für Gott reingehalten. Alle Geräte, die dort verwendet wurden, die waren speziell gereinigt, besonders angefertigt, geheiligt. Das heißt, nur für den Gebrauch für Gott bestimmt, für nichts anderes. Reinheit war da das Allerwichtigste. Auf den Tempel, da ließen die Juden nichts kommen. Und Jesus sagt, Gott will da raus. Er will umziehen, er will zu den Menschen kommen. Als Jesus am Kreuz stirbt, am Karfreitag, da reißt Gott die Vorhänge vom Allerheiligsten auf und sagt, hier will ich nicht länger wohnen. Ich will nicht an einen Ort gebunden sein. Gott ist kein Objekt, das ich irgendwie herumzeigen kann, was sich irgendwie herumreichen lässt. Gott ist eine Person, die in Menschen lebendig werden will, die bei den Menschen sein möchte, in Berührung mit ihnen sein will. Dieser heilige Gott, der absolute Reinheit beansprucht, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, dieser Gott will umziehen hinein in das Herz der Menschen. Erschreckend? Vielleicht. Erschreckend nur dann, wenn wir bisher nur das tun, damit wir seine Liebe bekommen. Aber eigentlich ist es eher wohltuend, dass Gott in uns wohnt. Denn hier haben wir ein Stück Himmel in unserem Herzen. Denn Gott ist ein Gott, der sich in sein eigenes Herz schauen lässt, der nahe bei uns ist. Er leidet mit uns. Er freut sich mit uns. Ihn schmerzt es, wenn wir ihm nicht vertrauen. Die Anwesenheit Gottes in unserem Leben, die verändert uns. In dem, was wir sagen, in dem, was wir tun, in dem, wie wir uns verhalten. Es wäre komisch, wenn der neue Besitzer auf die Finger geklopft bekommt, wenn er etwas an seinem Eigentum verändern möchte. Gott möchte in euch wohnen. Aber das geht nur, wenn wir Gott, Jesus lieben und tun, was er sagt. Nur dann wohnt Gott in uns. Dieses Stück Himmel ist das erste Stück, was er uns gibt. Aber Jesus sagt, es gibt ein zweites Stück Himmel auf dieser Erde. Wir haben ja gerade Pfingsten gefeiert, wenn Jesus geht in den Himmel, aber er lässt uns nicht alleine. Und auch seine Jünger lässt er nicht alleine. Er gibt seinen Geist und das ist die zweite feste Zusage, das zweite Stück vom Himmel, was hier unter uns wohnt. Er sagt in Vers 26, der Vater wird euch in meinen Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Hier wird deutlich, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, Jesus ersetzt. Ich muss leider sagen, dass ich mich immer wieder bei dem Gedanken ertappe, dass es doch super gewesen wäre, wenn ich zur Zeit von Jesus gelebt hätte. Da hätte ich richtig erlebt, wie Jesus handelt auf dieser Welt, was er alles gesagt hat. Denn das, was hier drin steht, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was Jesus gesagt hat. So sagt Johannes das. Ich hätte gern erlebt, wie Jesus Wunder tut. Die Vollmacht, die er ausstrahlt. Wie er seine Jünger zurechtweist, hätte ich auch gerne erlebt. Aber ich muss sagen, dieser Wunsch ist eigentlich sinnlos, denn er geht an der Realität vorbei. Nicht, weil ich nicht vor 2000 Jahren lebe, sondern weil diese Tatsache, dass Jesus gegenwärtig ist, eigentlich sich schon erfüllt. Denn der Heilige Geist ist keine Wundermaschine, die mich irgendwie ausstattet mit spektakulären und aufsehenerregenden Gaben. Das ist nicht das allererste, was der Heilige Geist tut. Nein, zuallererst geht es darum, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und das, was er getan hat. Er will, dass Jesus bekannt gemacht wird, dass sein Wort lebendig wird. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand anderes. Und der Heilige Geist weist darauf hin. Er weist Menschen zurecht. Er macht nichts anderes als Jesus auch. Er bringt Sünde und Verfehlungen ans Licht. Er bereitet mich auf Krisen vor, so wie Jesus damals die Jünger durch Krisen hindurchgeführt haben. Und ich glaube, dass ich mindestens genauso schlecht abschneide wie die Jünger damals, die manchmal auch die Hose voll hatten, obwohl Jesus direkt neben ihnen stand. Der Heilige Geist ist in meinem Leben mein direktes Gegenüber. Und so wie Jesus seinen Jüngern viele Dinge erklärt hat, so erklärt der Heilige Geist auch uns viele Dinge. So, wie wir den Willen Gottes tun können. Auf eine ganz persönliche Art und Weise, so wie ich das auch verstehen kann. Er übersetzt das. Er zeigt uns immer mehr von dem, was Gott will und erklärt es. Er macht uns klar, was der Plan für uns ist. Und häufig sehen wir in der Rückschau, wie Gott uns geführt hat durch seinen Geist. Der Heilige Geist wird mir zu einem Gegenüber, wie Jesus es damals war. Von daher sind meine Gedanken völlig sinnlos. Der Heilige Geist ist ein Teil vom Himmel. Gott will durch seinen Geist uns als Zeugen gebrauchen, für seine Liebe, für seine Kraft. Wenn ich das alleine machen müsste, hier Zeuge für Gott zu sein, dann stände ich auf verlorenem Posten, muss ich sagen. Denn ich würde unter dieser Last zusammenbrechen. Es wäre eine absolute Überforderung. Aber diejenigen, die Jesus lieben, die bekommen seinen Geist. Die bekommen eine Kraft, einen Tröster, einen Helfer an die Seite gestellt. Und in dieser Kraft können wir von Gott reden, können wir für ihn leben, bekommen wir die Krisen gemeistert. Warum? Weil sein Geist da ist. Er, der uns lehrt und der uns auf Jesus immer wieder neu hinweist. Deswegen ist Jesus gegenwärtig, heute Morgen hier, in unserem Leben. Das ist das zweite Stück vom Himmel, was wir erleben können. Der dritte Punkt ist sein Geschenk. Nämlich Friede. Jesus lässt etwas auf dieser Erde zurück. Und es ist ein ganz besonderes Geschenk, das er macht. Er will uns seinen Frieden geben, seinen göttlichen Frieden. Jetzt kann man mit Recht sagen, dass das ziemlich in die Hose gegangen ist. Allein, Historiker haben das herausgefunden, allein zwischen 1500 und 1860 gab es insgesamt 8000 Kriege und 8000 Friedensverhandlungen, die auf die Kriege folgten. Diese Friedensverhandlungen und die Friedensverträge, die dort geschlossen wurden, hielten im Durchschnitt 2 Jahre. Man kann 2008 nehmen, 345 aktuelle Kriege, wo sich Menschen gegenüberstehen und versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Die Kriege zwischen 1860 und 2008 sind unzählbar geworden. Ist das was mit diesem Frieden? Jesus unterscheidet sofort seinen Frieden von dem Frieden, den die Menschen in dieser Welt haben. Sein Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Sein Friede ist nicht da, wo gerade Wohlstand herrscht und die Leute nett zusammenwohnen, entweder in den Familien oder gleich zwischen Staaten. Es ist ein Scheinfriede, wenn man Dinge nicht anspricht, weil sonst der Kleinkrieg ausbrechen würde. Es ist ein Scheinfriede, wenn man das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden. Wenn man benachteiligt sich fühlt. Wenn man meint, zu kurz zu kommen. Aber trotzdem stillhält, weil man gerade nicht die Kraft hat, zurückzuschlagen. Oder weil die Wut noch nicht auf dem Level angekommen ist, dass sie endlich ausbricht. Dass der Krieg endlich ausbricht. Das ist menschlicher Friede, der uns begegnet, Tag für Tag. Den Frieden, den Jesus gibt, der ist anders. Denn es ist ein Teil des allmächtigen Gottes, ein Teil seiner Persönlichkeit. Im Alten Testament wird Gott ein Gott des Friedens genannt. Er allein kann Frieden schaffen, er kann Frieden schenken. Deswegen sollen die Menschen zu Gott kommen und seinen Willen tun. Indem Menschen tun, was Gott will, wird das zerstörte Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt. Und das hat Auswirkungen auf viele Bereiche meines Lebens. Denn hier beginnt Frieden zu wachsen, nicht nur zwischen Gott und mir, sondern auch zwischen meinem Nächsten und mir. Mit dem ich Stress habe, mit dem ich Probleme habe. Beziehungen werden geheilt und befriedet, wenn ich Gott in den Mittelpunkt nehme. Ich habe seit einigen Jahren eine schwierige Beziehung zu meinem Nächsten, zu einer Bekannten. Über Jahre hinweg kam es immer wieder zum Streit zwischen uns. Und man kann sagen, dass sie das über die Jahre hinweg nicht vereinfacht hat. Und die Probleme, die diesen Streit irgendwie verursacht haben, die sind mehr geworden. Und ich glaube, sie sind auch nicht mehr zu klären über die Jahre hinweg. Vielleicht kennt ihr so etwas. Mir wurde bewusst, dass ich bei aller Verletzung, bei aller Schuld, die ja bei allen Beleidigungen, die ich irgendwie ertragen musste, die an mir verübt wurden, dass ich mich selber auch so verhalten habe, dass ich schuldig geworden bin. Und mir wurde bewusst, dass wenn ich Gottes Friede in meinem Leben spüren will, dass ich diese Beziehung mit Gottes Frieden auch angehen muss. Und das bedeutet, dass ich vergeben muss. Ich musste meinem Gegenüber vergeben. Einmal musste ich Gott um Vergebung bitten für meine Schuld. Das war das Leichteste. Denn Gott vergibt gerne. Das Zweite, was ich tun musste, war, ich musste um Vergebung bitten, denn bei allem Streit war ich auch schuldig geworden. Das ist das Zweite. Das fällt einem schon wesentlich schwerer. Und das Dritte, und ich glaube, das ist das Schwerste, ich musste meinem Gegenüber vergeben, auch wenn sie nicht einsah, dass sie irgendwas verkehrt gemacht hat. Das ist nicht leicht. Denn ich gebe etwas auf, was bisher meine Position war. Ich gebe hier etwas auf, wo ich meine, ich bin im Recht. Und was ich normalerweise vielleicht durchsetzen würde. Das muss ich aufgeben. Um Gottes Willen. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben wollen. Göttlicher Friede und Vergebung, diese beiden Dinge gehören zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Es ist ein Friede, der von uns Verzicht verlangt auf die eigene Größe, der von uns verlangt, Vertrauen darauf zu haben, dass Gott für uns einsteht. Ich brauche nicht mehr Recht zu haben, damit ich mein Gesicht wahren kann, denn Gott macht mich gerecht. Ich kann Unrecht ertragen, was im Raume steht, denn Gott trägt es für mich. Er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen, auch wenn es mir schwerfällt, dass ich das nicht selber machen kann. Gott und sein Wille stehen im Mittelpunkt. Nicht mehr mein Recht. Sein Willen zu tun, befreit. Befreit mich und gibt mir Frieden. Erlebt ihr diesen göttlichen Frieden in eurem Leben? Spürt ihr etwas von diesem göttlichen Geschenk, von diesem Stück vom Himmel in euren Beziehungen? Oder seid ihr umgeben von Scheinfriede? Von faulen Kompromissen? Von nicht geordneten Beziehungen? Gott will Frieden geben, damit wir ein Stück vom Himmel auf dieser Erde erleben können. Trotz den Problemen, die wir sehen, die wir mit Vernunft nicht angehen können, gibt Gott uns ein Stück vom Himmel. Gott selber will zu uns kommen. Elisabeth Cathé sagt dazu, ich habe meinen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist Gott und Gott ist in mir. An dem Tag, da ich dies verstanden habe, ist es in mir hell und weit geworden. Und ich möchte dieses Geheimnis ganz leise allen mitteilen, die ich liebe, damit auch sie durch alle Schwere hindurch sich in Gott, unserem Himmel, festmachen. Gott will in uns wohnen. Er will uns nahe sein. Er will uns prägen. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit die Liebe in der Welt bekannt wird, damit wir ein Stück Himmel hier auf dieser Erde leben, damit wir anziehend werden für anderen. Wir sind das Salz, wir sind das Licht dieser Welt. Und damit sind wir Zeugen. Zeugen, unter denen Friede herrscht. Sein Friede ist nämlich das Besondere, was Jesus hier hinterlässt. Und ich wünsche euch allen, dass ihr diesen göttlichen Frieden in eurem Leben spürt und diesen Frieden leben könnt. Amen.